artist, but many other things. True man of the Renaissance. It was something new that was emerging. And a new religion, which was a new ideology reflecting the ideas, the aspirations, the interests, the morality of a new class, which is the bourgeoisie, the merchants, not connected with the feudal order. People whose status was not based on land ownership, as was the case previously, but money, capital. First of all, by bloody means, by a coup, in effect. was desperate to get, I won't bore you by telling the story, you know the story, desperate to get a male heir, couldn't get one, the church wouldn't give him a...
Thank you. Baby, Just Bayern 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Eine Jugend in Deutschland von Ernst Toller. Teil 2. Revolution.
Haben wir nicht, als im Feld der Tod unser Kamerad war, im Hagel der Schrapnells und unterm Licht der Sterne geschworen, dass der Krieg nur einen Sinn haben kann: den Aufbruch der Jugend. Dieses Europa muss umgepflügt werden, von Grund auf. Die Väter haben uns verraten. Wir, die Frontjugend, werden das Werk der Reinigung beginnen. Wer hätte das Recht, wenn nicht wir? Heute gibt es nur einen Weg. Wir müssen Rebellen werden.
Ich fahre zum Wintersemester nach Heidelberg. Hier begegne ich Freunden, junge Menschen, die begriffen haben, dass die große Zeit eine elend kleine Zeit ist. Jeden Tag bringen die Zeitungen Nachrichten von neuen Gefechten, neuen Toten, neuen Verwundeten. Kein Ende ist abzusehen. Wir klagen den Krieg an. Haben nur einen Wunsch, im Wust der Lüge die Wahrheit zu erkennen. Wir gründen einen Kampfbund.
Kulturpolitischer Bund der Jugend in Deutschland. Für friedliche Lösung der Widersprüche des Völkerlebens. Für Abschaffung der Armut.
Ist keiner mehr arm, wird die Gier aufhören, fremdes Geld zu raffen, fremdes Land, fremde Völker zu knechten und fremde Staaten zu unterjochen. Nur die Armen sind verführbar. Leidet keiner Hunger, wird niemand dem anderen das Brot neiden. Die Deutsche Vaterlandspartei greift uns an, nennt uns Verräter am vaterländischen Gedanken, pazifistische Verbrecher. Wir antworten:
Ihr missbraucht das Wort vaterländisch. Eure privaten Interessen sind nicht die Interessen des Volkes. Wir wissen, dass unsere Kultur von keiner fremden Macht erdrückt werden kann. Wir verwerfen aber auch den Versuch, andere Völker mit unserer Kultur zu vergewaltigen. Unser Ziel ist nicht Machterweiterung, sondern Organisation des Geistes.
Die Antwort wird in den Zeitungen gedruckt. Einige Menschen schreiben uns zustimmende Briefe, darunter der alte Förster und Einstein, aber zahlreicher sind die Schimpf- und Drohbriefe, die täglich an meine Adresse kommen. Eine anonyme deutsche Mutter wünscht uns, dass wir in einem Granattrichter festgebunden und von englischen Geschossen zerrissen werden. Die Zeitungen der Rechten rufen die Behörden gegen uns auf. Demokratische Professoren in der Universität nennen uns würdelose Pazifisten. Wir wehren uns. Das Berliner Tageblatt druckt unsere Antwort.
Politik heißt für uns, sich für das Geschick seines Landes mitverantwortlich fühlen und handeln. Wer diese Aufgabe nicht erfüllt, hat das mit seinem Gewissen abzumachen. Gerade die von uns, die im Felde Krieg erlebt haben, fühlen sich doppelt verpflichtet, ihren Weg unbeirrt zu gehen. Wir wissen, dass wir unseren Brüdern draußen den wahren Dienst leisten. Auch wir lieben Deutschland, nur auf eine andere Weise, mit höheren Ansprüchen auch an uns.
Da greift die oberste Heeresleitung ein. Sie warnt die deutsche Jugend vor Verführungen. Die Militärbehörden beginnen zu arbeiten. Alle männlichen Mitglieder werden zum Bezirkskommando bestellt. Selbst die, die bei jeder Siebung von neuem Dienst untauglich befunden wurden, sind plötzlich kriegsverwendungsfähig und werden in die Kasernen geschickt.
Ich liege mit schwerer Grippe im Krankenhaus. Eine Studentin bringt mir die Nachricht, man suche mich schon in meiner Wohnung. Ich muss sofort abreisen. Fröstelnd und fiebernd sitze ich im Zug nach Berlin. Am nächsten Morgen gehe ich in den Reichstag, alarmiere demokratische und sozialistische Abgeordnete. Der Bund bleibt verboten.
Ich hatte erkannt, dass der Krieg, das Verhängnis Europas, die Pest der Menschheit, die Schande unseres Jahrhunderts ist.
Ich lese Bücher,
die Denkschriften Fürst Lichnowskis und Wilhelm Mühlerns, lese, dass die kaiserliche Regierung das Volk betrügt. Sie ist nicht unschuldig am Ausbruch des Krieges. Lese, dass die kaiserliche Regierung das Volk weiter betrügt. Sie ist mitschuldig an der Fortdauer des Krieges. Die Regierung hat es nicht verhindert, dass die österreichische Monarchie den Krieg gegen Serbien entfesselte. Die Regierung hat die Neutralität Belgiens verletzt, obwohl sie damit ihr Wort brach und wusste, dass dem Einbruch in Belgien die englische Kriegserklärung folgen würde. In diesem Krieg verteidigt sich nicht das deutsche Volk. Die deutschen Stahlmagnaten wollen die Erzgruben von Belgien, Lanville und Brière erobern. Die Kriegsziele der alldeutschen Imperialisten verhindern den Friedensschluss. Die Politiker belügen sich selbst und belügen die Bürger. Sie nennen ihre Interessen Ideale. Für diese Ideale, für Gold, für Land, für Erz, für Öl, für lauter tote Dinge, sterben, hungern, verzweifeln die Menschen überall in Europa. Die Frage der Kriegsschuld verblasst vor der Schuld des Kapitalismus. Die Arbeiterbewegung und ihre Ziele waren mir fremd bisher. Auf der Schule hatte man uns gelehrt, dass die Sozialisten den Staat zerstören, dass ihre Führer Schurken seien, die sich bereichern wollen. Jetzt lerne ich einen Arbeiterführer kennen, Kurt Eisner. Ich gehe in München in seine Versammlungen. Schon in den ersten Tagen des Krieges bekannte er sich als Kriegsgegner. Die Militärbehörden verfolgten ihn und erstickten seine Stimme. Der eigenen Partei war er lästig. Er ließ sich nicht beirren. Als sich eine kleine Gruppe, später die Unabhängigen genannt, von der Sozialdemokratischen Partei trennte, schloss er sich ihr an und wirkte in München weiter. In Kiel streiken Zehntausende von Munitionsarbeitern. Ihre Losung heißt Friede, ohne Annexionen und Kontributionen. Den Völkern freies Selbstbestimmungsrecht. Eines Morgens ist auch der Streik in München da. Die Grupparbeiter verlassen als Erste die Betriebe. Keine Drohung kann sie einschüchtern. Sie kämpfen nicht um Lohnerhöhung. Sie kämpfen nicht einmal für sich, denn sie sind versorgt, bevorzugt, vom Kriegsdienst befreit. Sie kämpfen für ihre Brüder im Feld. Ein Streikkomitee wird gebildet. Eisner gehört ihm an. Ich gehe in die Streikversammlungen, ich möchte helfen. In der Nacht lässt die Polizei alle Mitglieder des Streikkomitees verhaften. Wir müssen die Stadt aufklären. Es muss ein Flugblatt verteilt werden. Rasch entwerfe ich einen Aufruf. Einige Stunden später wird er in Tausenden von Exemplaren auf den Straßen Münchens verteilt. Achtlos stecke ich den Entwurf, anstatt ihn zu verbrennen, in meine Manteltasche. Am nächsten Morgen versammeln sich 50.000 Arbeiter auf der Theresienwiese. Machtlos sieht die Polizei dem Aufmarsch zu. Machtlos hören sie unsere Reden an. Tagelang währt der Streik, bis sich die rechtssozialistischen Parlamentarier der Führung bemächtigen. Sie haben dem Kriegsminister versprochen, den Streik abzuwürgen. Der Führer der Rechtssozialisten, Auer, beschwichtigt die unzufriedenen Arbeiter, er verbürge sich für die Erfüllung ihrer Forderungen. Mittags sitze ich in meiner Pension beim Essen, als zwei Herren eintreten und mir einen Revolver vor die Nase halten. Ich bin verhaftet. Die Herren legen mir Handschellen an. In der Artilleriekaserne werde ich in einen Holzverschlag gesperrt. Nach einer Weile führt man mich in die Bekleidungskammer. Ein Soldat wirft mir schmutzige Uniformstücke hin.
Anziehen!
Ich bin Kriegsbeschädigter. Ich bin entlassen.
Sie sind wieder einberufen. Anziehen!
Ohne ärztliche Untersuchung kann niemand eingezogen werden. Mit Gewalt werde ich eingekleidet. Die Militärhosen und Stiefel üben eine magische Wirkung aus. Wo sind die Tressen? Ich bin Unteroffizier. Viele Stunden werde ich vernommen. Der Kriegsgerichtsrat glaubt, ein Netz geheimer Verschwörung spanne sich über Deutschland. Er hat die Vorstellung, dass irgendwo eine allgewaltige Zentrale die Wege der Arbeiter lenke.
Kennen Sie dieses Blatt?
Nein.
Also Sie kennen das Blatt nicht?
Jetzt zieht er ein anderes, verknittertes Papier hervor. Meinen Entwurf des Flugblatts.
Leugnen Sie immer noch? Abführen!
Von zwei Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett begleitet, gehe ich durch die Straßen Münchens. Die Menschen bleiben stehen, Kinder laufen uns nach. Mörder, ruft ein kleiner Junge. Das Tor des Militärgefängnisses in der Leonrothstraße schließt sich hinter mir. Ich nutze die Zeit und lese Werke von Marx, Engels, Luxemburg, Ferdinand Lassalle, Michael Bakunin, Franz Mehring. Der Blick schärft sich für die soziale Struktur der Gesellschaft, für die Bedingtheit des Krieges, für die fürchterliche Lüge des Gesetzes, das allen erlaubt zu verhungern und wenigen gestattet, sich zu bereichern, für die Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit. Das Gefängnis ist mit Deserteuren überfüllt. Die Zellen sind verschmutzt und verwanzt. Um Platz für neue Gefangene zu schaffen, stellt man die Soldaten vor die Wahl, sich für die Front oder fürs Zuchthaus zu entscheiden. Galt Frontdienst bisher als Ehrendienst, jetzt wird er dem Zuchthaus gleichgestellt. Jeden Tag werde ich von Neuem vernommen. Am Ende liest der Schreiber mir ein Protokoll vor. Was ich sagte, ist entstellt und verzerrt, ich weigere mich, es zu unterschreiben. Der Kriegsgerichtsrat lässt mich stramm stehen.
Ich gebe Ihnen den militärischen Befehl, das Protokoll zu unterschreiben.
Ich rühre mich nicht.
Ich werde Sie mit Wasser und Brot und Dunkelarrest bestrafen.
Ich schweige.
Gut, wenn Sie nicht unterschreiben, werde ich für die Richtigkeit zeichnen.
Das vergitterte Fenster teilt den ewig grauen Winterhimmel in kleine, trostlose Quadrate. Wenn ich mich am Sims hochziehe, sehe ich gegenüber die weiße Kaserne des Kriegsgerichts, darin die uniformierten Zuschneider des Rechts den Menschen graue Zuchthausjahre zumessen. Die Fenster im Erdgeschoss schmücken freundliche weiße Gardinen, dort wohnt der Pförtner. An einem Fenster teilen sich die Gardinen. Neugierig reckt sich der Kopf eines Mädchens, unsere Blicke treffen sich. Jeden Tag um die gleiche Stunde wiederholt sich die zarte Begegnung. Wenn der Posten naht, winkt sie mir. Sie erfindet die Sprache wortreicher Gesten. Augen und Lächeln sind Vokale, Hände und Schultern Konsonanten. Eines Abends kreischen die Riegel vor der Zelle.
Toller!
Werde ich in ein anderes Gefängnis transportiert?
Raus!
Ich folge dem Unteroffizier durch die Korridore. Er öffnet die Tür zum Büro. Unter der warmen Gaslampe am Tisch lehnt das Mädchen. Ich starre sie fassungslos an. Verlegen blickt sie zu Boden. Was ist geschehen? Die Pförtners Tochter ist die Freundin des Unteroffiziers. Also bittet sie ihn, er solle sie heimlich ins Gefängnis mitnehmen. Sie möchte sich den jungen Politischen anschauen. Ihr Bräutigam lacht sie aus. Am nächsten Abend will er wie immer zu ihr in die Kammer steigen. Der Fensterladen ist mit Riegeln versperrt.
Warum hast mich gestern Abend nicht zu dir gelassen, Marie?
Weil ich nicht wollt.
Darf ich heute Abend kommen?
Ja, wennst mich den Politischen sehen lässt.
So macht sie ihn mürbe. Am Sonntag hat er Dienst. Niemand außer ihm ist im Büro.
Bist jetzt zufrieden?
Er setzt sich an den Tisch, nimmt eine Mundharmonika aus der Tasche und spielt die Tonleiter auf und ab, auf und ab.
Wenn der Herr Aufseher spielen täte, könnten wir tanzen.
Ich verbitte mir Ihre Frechheiten.
Gleich spielst.
Der Herr Aufseher lächelt säuerlich, setzt die Mundharmonika an die Lippen. Bitte?
Ich bin so frei.
Wir tanzen zur Walzermusik des Herrn Aufsehers um den Tisch. Und wenn wir uns den Wänden nähern, an denen Handschellen und Fußfesseln hängen, stoße ich mit dem Fuß danach und das Klirren der Eisenringe begleitet den Tanz.
Da kommt die Kontrolle. Das kostet mir mal still. Marsch in Ihre Zelle! Du mit!
Er schiebt mich aus der Stube. Ich laufe in meine Zelle, das Mädchen folgt und wie wir die Zellentür hinter uns schließen, fällt mir das Mädchen um den Hals und wir küssen uns. Aber schon öffnet der Aufseher die Tür.
Es war nix. Gleich kommst du raus. Jetzt hab ich nur.
Einige Tage später werde ich zum Ersatzbataillon nach Neu-Ulm entlassen. Verflogen ist der Kriegsrausch. Niemand meldet sich mehr freiwillig. Die jungen Rekruten hören nicht auf die Worte gut genährter Redner. Sie hören auf Gerüchte. An der Front sollen Regimenter gemeutert haben. Österreich werde auch nicht mehr lange mittun. Schon weigern sich Soldaten, ins Feld zu fahren.
Der Hunger geht um in Deutschland. Professoren beweisen, dass Kleie denselben Nährwert habe wie Mehl. Saccharingesüßte Marmelade bekömmlicher sei als Butter. Wenn wir die Kaserne verlassen, stehen Haufen von bettelnden, ausgemergelten Kindern vorm Tor, froh, ein Stück Brot zu ergattern. Der Feldwebel verlangt nach mir.
Sie haben sich sofort transportfähig zu machen. Sie werden laut Befehl der psychiatrischen Klinik in München überwiesen.
Meine Mutter konnte nicht fassen, dass ihr Sohn wegen Landesverrats angeklagt war. Sie begriff nicht, wie ein Mensch aus bürgerlicher Familie sich dem Kampf der Arbeiter zuwenden konnte. Er muss krank sein, dachte sie. Ich will ihm helfen. Sie alarmiert die Hausärzte, sie schickt Atteste ans Gericht, ich sei schon als Kind nervös gewesen. Die Folge war diese psychiatrische Untersuchung.
In der psychiatrischen Klinik nimmt mich ein mächtiger Wärter in Empfang.
Nun wollen wir mal erst baden.
Wir? Er schiebt mich in einen gekachelten Raum mit drei Wannen. In zwei Wannen liegen Menschen. Einer schreit spitz, der andere singt mit quäkender Stimme drei Takte, unaufhörlich, pausenlos.
Ziehen Sie sich aus.
Herr Wärter, ich habe schon gebadet, heute früh.
Ich weiß schon. Ziehen Sie sich aus.
Er glaubt mir nicht. Alles, was ich sage, hält er für den Trick eines Verrückten. Ich muss von hier fort, gleich. Zurück in die Kaserne oder meinethalben ins Gefängnis, nur hier nicht bleiben. Ich werde schreien. Ich werde toben. Nein, dann bin ich verloren. Ich starre auf die Tür. Ein Sprung, ich bin gerettet.
Da ist keine Klinke dran. Auch an der Tür im Korridor nicht.
Ich bleibe eine Stunde im Bade und lasse mich dann in einen Saal führen, in dem 20 oder 30 Irre liegen. Ich muss mich in ein Bett legen. Ich beginne an meiner Vernunft zu zweifeln. Ich werde dem Direktor der psychiatrischen Klinik vorgeführt.
Wie können Sie es wagen, die berechtigten Machtansprüche Deutschlands zu leugnen? Dieser Krieg wird gewonnen. Deutschland braucht neuen Lebensraum. Belgien und die baltischen Provinzen. Sie sind schuld, dass Paris noch nicht erobert ist. Sie verhindern den Siegfrieden.
Ich lerne, dass es zwei Arten Kranke gibt. Die Harmlosen liegen in vergitterten, klinkenlosen Stuben und heißen Irre. Die Gefährlichen weisen nach, dass Hunger ein Volk erzieht und gründen, so wie der Direktor, Bünde zur Niederwerfung Englands. Sie dürfen die Harmlosen einsperren.
Wir sprechen zwei Sprachen, Herr Professor. Ich verstehe vielleicht Ihre Sprache, aber meine Worte sind Ihnen fremder denn Chinesisch.
Nicht länger da behalten als notwendig.
In der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober 1918 wird die Friedensnote an Wilson gesandt. Dem deutschen Volk, das die Katastrophe nicht ahnte, öffnet das unerwartete Friedensangebot die Augen.
So war alles umsonst. Die Millionen Toten, die Millionen Krüppel, das große Sterben, das große Hungern, alles umsonst.
Der Sieg der bürgerlichen Demokratie, der das Friedensangebot begleitet, weckt keinen Widerhall. Weder der Reichstag erkämpfte ihn, noch das Volk. Die Demokratie wurde diktiert, wie die Brotkarte, wie die Kohlrübe. Und was hat sich denn sichtbar gewandelt? Das Klassenwahlrecht ist verschwunden. Liebknecht und die anderen politischen Gefangenen sind amnestiert. Aber die Presse bleibt unterdrückt, Versammlungen bleiben verboten, die Generale herrschen wie früher, Die Minister entstammen der alten Machtkaste, die Rechtssozialisten Scheidemann und Bauer Staatssekretäre, Exzellenzen, du lieber Gott. Das Volk hat genug gehungert, genug geblutet, es will Frieden. Die herrschenden Männer, die jahrelang das Volk in blinden Gehorsam zwangen, spüren seine Unruhe. Aber sie denken nur an die Gefährdung der Monarchie. Das Volk schert sich den Teufel um die Monarchie. Längst hat Wilhelm das Volk verloren. Die Frage heißt nicht mehr Wilhelm oder ein anderer Kaiser, sondern Krieg oder Frieden. Die Matrosen rebellieren zuerst. Die Hochseeflotte soll auslaufen. Die Matrosen weigern sich. 600 Mann werden verhaftet. Die Matrosen verlassen die Schiffe, stürmen die Gefängnisse, erobern die Stadt Kiel. Die Werftarbeiter verbünden sich mit ihnen.
Revolution in Deutschland!
Ich liege im Haus meiner Mutter mit schwerer Grippe. Während der Arzt mit bedenklicher Miene das steigende Fieber beobachtet, bringt die Mutter die Nachricht der Revolution.
Berlin, 9. November 1918. Die Berliner Arbeiter verließen die Betriebe. Von Osten, Süden, Norden zogen die Massen zum Zentrum der Stadt. Alte Männer, Frauen, die jahrelang an den Drehbänken der Munitionsfabriken gestanden haben, Kriegsinvaliden, Knaben, Fronturlauber, Kriegswitwen, Krüppel, Studenten, Bürger. Nichtführer haben die Stunde des Aufbruchs bestimmt. Das Volk verbrüderte sich mit den Soldaten des Kaisers. Die kaiserliche Flagge wurde eingezogen, die rote Fahne gehisst. Vom Balkon des Schlosses verkündete Liebknecht die Deutsche Sozialistische Republik.
Ich muss sofort nach Berlin. München folgt, Hannover, Hamburg, das Rheinland. Die herrschenden Gewalten weichen ohne Kampf. Die Offiziere ergeben sich. Prinz Heinrich, der Bruder des Kaisers, bindet sich um den Arm eine rote Binde und flieht. Der bayerische Kronprinz Ruprecht verlässt im rotbeflaggten Auto des Brüsseler Soldatenrats die Truppe. Wilhelm II. Flieht nach Holland. Kläglich ist dieses Schauspiel, aber gefährlich für das Volk. Wollte das Volk denn eine Revolution? Es wollte Frieden.